ARD.
Sweetheart, girly one, mein geliebtes Girlie, dear friend, girly, darling girly, girly mine, my dearest, my little sweetheart, Pulu.
Sweetheart, es ist alle Tage Sturm. Lionel Feininger, Briefe an Julia. Feature von Ines Burdo und Frank Diersch.
Freitag, den 9. Februar 1906, 9:10 abends. Gestern Abend bin ich, genau wie du, draußen im Schnee fast gestorben vor Sehnsucht und einer unaussprechlichen Angst vor, ich weiß nicht was. Als ob mir doch das Lebensglück mit dir zusammen entwischen sollte. Ich kann das Gefühl nicht beschreiben. Es ist eine Ausgeburt unseres wahnsinnigen Zustandes.
Ein paar Monate vorher, im Juli 1905, trifft Lionel Feininger im Zug an die Ostsee auf die Studentin Julia Berg. Es ist die berühmte Liebe auf den ersten Blick. Beide sind zum Zeitpunkt der Begegnung anderweitig verheiratet. Kurz entschlossen verbringen sie den Urlaub miteinander in Graal und beschließen, einen gemeinsamen Neuanfang zu wagen. Julia wird im November 25. Lionel ist im Juli 34 Jahre alt geworden. Feininger ist zu dieser Zeit schon ein hoch angesehener Karikaturist und Zeichner. Die beiden trennen sich von ihren Ehepartnern und lassen sich scheiden. Die Briefe an Julia, aus denen zitiert wird, beginnen 1905, dem Jahr, als Julia und Lionel sich verlieben. Und sie enden 1935, 2 Jahre bevor die beiden nach Amerika gehen. Die Briefe beruhen auf Abschriften, die Julia nach Lionels Tod am 13. Januar 1956 für eine Veröffentlichung getätigt hat, die allerdings nicht zustande kam. Dafür hat sie nur die Briefe von Lionel freigegeben. Julia kümmert sich um seinen Nachlass und wird ihn um 14 Jahre überleben. Sie stirbt am 7. August 1970 in New York.
Oktober 1905. Darling, my darling, ich bin auf deine Arbeiten so gespannt, so erwartungsfroh. Liebe du, ich weiß wie kein anderer außer dir, was alles dir an deiner Kunst liegt. Und ich bedenke immerfort, als wäre es ein heiliges Vermächtnis, ein Pfand zwischen uns, dass gerade die Sehnsucht nach Entfaltung dich zu mir führte.
Julia ist in Weimar und Lionel in Berlin. Er zeichnet vorerst weiterhin für populäre Satirezeitschriften wie Lustige Blätter, Ulk und andere.
Frühmorgens, den 10. November 1905. So wenig wissen wir immer noch voneinander. Wer bist du denn, hast du mich jüngst gefragt. Ich bin wirklich in New York geboren, aber schon im zartesten Kindesalter im Sommer stets monatelang auf dem Lande in Connecticut gewesen. Am 26. Oktober um Mitternacht herum, im Jahre 1887, bin ich in Hamburg auf der Gellert im Hafen angelangt.
Lionel schreibt Deutsch, nur manchmal in emotionalen Momenten und später in Zeiten der Machtergreifung Hitlers Englisch, oft mit deutschsprachigen Einsprengseln. Feininger ist neben seiner großen Begabung als Maler auch Musiker und Komponist. Seine Liebe gilt der Musik Johann Sebastian Bachs und er lehnt seine Fugen an dessen Tonsprache an.
Abends, 13. November 1905. Ich habe vorhin einige Bach-Fugen gespielt, im Dunkeln sitzend und dachte, du hörst mir zu. Sie sind so schön, aber man muss sie viele Male hören, bevor man weiß, wie schön sie sind.
Julia ermutigt Lionel, seine Bildsprache in neuen Techniken wie der Druckgrafik zu entfalten und schließlich zur Malerei überzugehen. 1906 ist Lionel gleich mehrere Monate bei Julia in Weimar und macht mit ihr oder allein mit dem Sportrad ausgiebige Erkundungstouren ins Umland. Es entstehen Zeichnungen, die für sein gesamtes Werk als Grundlage dienen. Eines seiner Hauptmotive ist die Kirche in Gelmeroda. Für das Paar ist es eine sehr glückliche Zeit. Als Julia schwanger wird, reisen sie nach Paris, mieten ein Atelier, zeichnen und publizieren gemeinsam. Zum Beispiel in Le Témoin, eine der wenigen Zeitschriften, die freies Arbeiten ohne redaktionelle Vorgaben erlaubt. Lionel malt sein erstes Gemälde und im Dezember 1906 wird ihr erster Sohn Andreas in Paris geboren. Kurz darauf reisen sie, nun zu dritt, nach Berlin zurück, wo sie übergangsweise bei Julias Eltern am Magdeburger Platz 4 wohnen können.
Montagabend, 7:45, den 2. September 1907. Nicht umsonst fängt man mit 36 Jahren als vergnügter Greis an zu malen und malt mit lokomotivartiger Leidenschaft 8 bis 10 Stunden täglich. Aber mir dämmert Hoffnung auf. Wenn ich nur nicht vor übergroßer Lebensfreude überschnappe, Girly.
Lionel arbeitet daran, sich als freier Künstler zu etablieren, zeichnet aber vorerst weiter für satirische Zeitungen wie Die lustigen Blätter.
Berlin, Magdeburger Platz 4.
Mittwochabend, 1. Juli 1908. Ich habe gestern eine Seite in den Lustigen bekommen. Sowas Trauriges, künstlerisch natürlich Unmögliches. Und eben, sie wollen nichts Künstlerisches. Well.
Im Frühjahr und Herbst 1908 reist das Paar nach Paris und nach London. Am 25. September heiraten sie in London, wo dies im Gegensatz zu Deutschland auch für Geschiedene ohne weiteres möglich ist.
Sonnabend, den 11. Juli 1908. Nun höre in Bezug auf Amerika, ich will nicht Deutscher werden. Ich hätte vor kurzem nicht gedacht, dass mir dieser Gedanke so ganz bis in die Seele widerstreben könnte. So lieb, wie ich das Land in vielem habe, es würde mir alles vergällen, mein amerikanisches Geburtsrecht aufzugeben. Vor allem, ohne übermäßigen Patriotismus zu empfinden, bin ich doch frei. Aber als Deutscher wäre ich das nicht. Und noch viel weniger mein Sohn. Und daran müssen wir ernstlich denken. Im Grunde bin ich Weltbürger geworden.
Im Oktober zieht die kleine Familie nach Zehlendorf, damals noch bei Berlin.
...1909 bis 1929. Unsere Weltwende.
Zehlendorf, Königstraße 32, 15. August 1909. Du klagst über deine Arbeiten, dass sie dir so verfehlt jetzt erscheinen. Mir geht's genauso. Ich stehe vor einer toten Wand damit, bin sehr mutlos plötzlich. Es gibt eben Zeiten, wo ich ein Teufelskerl mich wähne, und dann plötzlich suche ich vergeblich nach einem einzigen Werk, das bestehen könnte. Nicht wahr?
1909 wird der zweite Sohn Lawrence in Berlin geboren. Lionel zeigt 4 Zeichnungen in der Ausstellung der Berliner Sezession und wird ordentliches Mitglied dieser Künstlervereinigung.
18. August 1909. Ich stehe in meiner besten Kraft als Zeichner, gerade jetzt in höchster Blüte, und die Leute verstehen mich nicht und wollen mich für teures Geld nicht. Ich beneide jeden Einzelnen der Jüngeren nicht etwa um ihre Leistung, sondern darum, dass sie sich nicht zu genieren brauchen, billiger zu arbeiten und auf diese Weise ein anständiges Einkommen zu verdienen. Es hat immer nur den einen großen Übelstand bei mir, dass ich im Grunde meiner Seele kein Witzblattzeichner bin. Also bin ich schlimmer dran, weil ich weniger dazu mich eigne wie die anderen. Arbeite ich gut, dann ist mein Halt als Künstler fest und stark und ich komme über alles hinweg. Aber sobald ich einen Menschen brauche, bist du die Einzige in meinem Leben und ich brauche dich sehr. Es kann mir kein anderer Mensch das geben als du, das, was ich haben muss. Weißt du noch in Weimar, du und ich in der Motzstraße, wie oft wir genau zur selben Zeit an dasselbe dachten und zuletzt in der Hinsicht uns für unfehlbar hielten.
Im Juni 1910 kommt in Berlin der dritte Sohn, Theodor Lux, zur Welt. Im Mai 1911 ist Lionel allein in Paris, wo 6 seiner Gemälde ausgestellt werden. Erste Begegnung mit dem Kubismus.
Paris, Sonntag, 5 Uhr nachmittags, 14. Mai 1911. Ich bin recht erholungsbedürftig und gerade die Arbeit, die mich treibt und rege hält, reibt mich nachts auf. Ein Zeichen dafür, dass ich nervös bin. Ich träume konstant von Notizen machen und muss dabei im Traum konstant Häuserfenster sorgfältig ausschraffieren. Neulich träumte ich, ich sei ein Kubist und habe lauter Vierecke schräg von oben nach unten abschattieren müssen.
Julia nimmt im April 1912 mit mehreren Werken an der Ausstellung moderner geschnittener Silhouetten im Hohenzollern Kunstgewerbehaus in Berlin teil. Lionel mietet wieder das Atelier in der Weimarer Kurzstraße 7a, macht Skizzen und malt das erste Gemälde der Gelmeroder Serie.
Weimar, den 10.04.1913. Heute nach Tisch habe ich im Regen die Herderkirche gezeichnet. Die enormen Dächer, Schiefer, die im Regen spiegelten und monumental aufbauten. Sie wirkten wie eine Lawine, die im nächsten Augenblick auf den Beschauer herniederstürzen müsse. Ein grandioses Motiv. Und gibt ein Bild, sage ich dir, kolossal.
Neben der für Lionel beinahe lebenswichtigen künstlerischen Auseinandersetzung und dem Austausch über entstehende Werke mit Julia, ist sie jetzt auch seine Managerin. Sie wickelt die Verkäufe der Bilder ab, kümmert sich um die Ausstellungsangelegenheiten und managt die wachsende Familie. Auf Empfehlung des Freundes und Zeichners Alfred Kobin nimmt Lionel mit 5 Gemälden am ersten deutschen Herbstsalon der Galerie Der Sturm in Berlin teil. Feininger kann erste größere Verkäufe verzeichnen. Der öffentlichkeitsscheue Künstler wird prinzipiell seine Ausstellungen nicht besuchen und sich meist von Julia darüber berichten lassen.
Weimar, den 17. September 1913, 3:30 nachmittags. Weltuntergangsstimmung. Fahles, düsteres Licht auf den blassen Häusern draußen. Dunstig, dass man kaum die Kunstschule sieht. Am Horizont rötlich-schweflich Auflichtung. Über uns, über Weimarlein, eine süßlich-widerlich-rosa-grau-grün-violette Wolke fast bis zum Horizont. Ringsum dasselbe, als wären wir unter einer Kappe, die so ein wenig gelüftet würde. Donnergeroll auf allen Seiten, angstvolles Vogelgepiepse, die Tierchen finden kaum bis zu meinem Fenster zum Körnersuchen. Ich bin beim Ordnen aller Zeichnungen, Notizen, Entwürfe, die ich hier habe, und sehe, wie noch nie zuvor, klar und übersichtlich, wie langsam und unaufhaltsam meine Arbeit Form und Gestalt bestimmter annimmt. Und dankbar erkenne ich, dass in dem meisten ein kräftiger Kern steckt, trotz aller Unzulänglichkeit der Vollführung.
Ab April 1914 ist Lionel wieder in Weimar und Julia in Berlin.
My dearest, wie hat mich dein liebster Eilbotenbrief um 3:15 gefreut und aufgerichtet. In aller Einfalt kann ich dir's auch einmal gestehen, dass ich dich schrecklich vermisse. Gerade hier, gerade jetzt und wo es mir wieder eigentlich recht gut geht, auch eben darum. Melancholie des Abschieds von der Jugend, der wirklichen physischen Jugend mit ihren leichten, schnellen Impulsen, Grauen vor dem beginnenden Altern, Furcht vor der Erschlaffung, das alles umweht mich. Es wird jedes Mal ein bisschen schwerer, sich zurück in die gute, elastische Frühlings- und Sommerzeit emporzukriegen. Oder kommt es mir vielleicht so vor, weil ich dich nicht bei mir habe? Dieses will ich doch glauben.
Julia besucht Lionel im Mai ohne die Kinder in Weimar, um ein paar Tage mit ihm in Zweisamkeit zu verbringen.
Du hattest so recht und hast nicht eher locker gelassen, bis du meine Stumpfheit, für die ich nicht selbst konnte, bei der Lebensweise der letzten Wochen kuriert hast. Ich bin mit einem Male wieder ich und kein Automat mehr. Die Gabe des Sprechens kann ich gar nicht anwenden. Kein Mensch kann mir den Blick, das Wort, den warmen Druck der Hand geben, die mich auf viele Stunden wieder zu beflügeln imstande ist, außer dir.
– Leider wissen wir nicht allzu viel über Julia, selbst eine junge Künstlerin. Sie wird am 23. November 1880 als Tochter von Jeanette und Bernhard Lilienfeld in Berlin in eine jüdische Familie hineingeboren. Julia zeigt früh künstlerische Begabung und besucht mit 16 Jahren ein Damenatelier, wo jungen Frauen die Grundlagen der bildenden Kunst vermittelt werden, bevor sie 1900 Unterricht im Verein der Berliner Künstlerinnen nimmt, wo sich einige Jahre vorher schon Käthe Kollwitz ausbilden ließ. 1903 heiratet Julia den Arzt Walter Berg. Da es ihr nicht genügt, Arztfrau zu sein, entschließt sie sich 1905 an der renommierten Großherzoglich-Sächsischen Kunstschule in Weimar zu studieren, die 10 Jahre vorher für Frauen geöffnet worden war.
Girlie mein, lass mich's nicht zu laut sagen, aber ich male wieder. Ein neues Bild. Die schrägstehenden Häuser in Niederkronstedt, gewaltige Schrägkonstruktion, die du in der Kohle kennst, und das längst hier auf Leinewand aufgezeichnet gewesen, nur dass ich nicht den großen Mut hatte, damit anzufangen. Aber jetzt bin ich wieder voll und ganz ich. Ich habe in diesen Tagen wieder enge Fühlung gewonnen, draußen mit dem Weltall der großen Formen, der großen Rhythmen, die allein mich, wie nur Bach es tut, ganz auszufüllen vermögen. Ich fühle wieder Zwang. Ein glückliches, gutmütiges Malen gibt's nimmer für mich.
Es braucht nicht viel, um den Briefen zu entnehmen, dass sich beide immer wieder empathisch und sensibel aufeinander einstimmen können, sondern auch in allem anderen auf Augenhöhe agieren. Julia muss allerdings in Lionels Worten entdeckt werden, denn nur dessen Briefe wurden von ihr nach seinem Tod freigegeben.
Little Sweetheart, ich bringe es nicht fertig, dich ohne deinen Brief zu lassen. Hier sind meine einzigen Freunde die Vögel. Es ist etwas im deutschen, wenigstens norddeutschen Volkscharakter, eine Unlieblichkeit, ich weiß nicht, wie ich es bezeichnen soll, aber es besteht in der Hauptsache in einer selbstverständlichen Hinnahme alles Gewöhnlichen und ein breites, gröhlendes Verhöhnen alles wirklich Schönen, Anmutigen, Exquisiten, Exotischen, das auf die Dauer einen an die Grenzen der Raserei bringt. Ich kriege es nicht fertig, die Menschen zu hassen. Sie haben jeder Einzelne ihre guten, oft prachtvollen Eigenschaften. Aber der blöde, sich immer mehr breitmachende deutsche Dünkel ist mir, bei Gott, das Verhassteste auf dieser Erdenrinde. Bofgetum. Es ist das Schlimmste für den Künstler, das es geben kann. Es ist Gift für den Einsamen. Ich bin maßlos einsam geworden. Du tust mir gut. Ich lese immer wieder deine letzten Briefe, den von gestern. Und diese Stimmung überwinde ich dann und bin imstande, weiterzuschaffen.
Julia hat früh angefangen, ihre eigene künstlerische Ausbildung zu betreiben, bevor sie beschließt, ihre künstlerische Entwicklung hinten anzustellen, um alle möglichen Hindernisse, die Lionels schöpferisches Tun behindern könnten, aus dem Weg zu räumen.
Weimar, 11. Juni 1914, Kurtstraße 7a. Es ist schweflige Nacht, ich muss Licht machen. Wie kann der Künstler hassen, wenn er das Lieben begriffen hat? Er kann ausschalten, ignorieren, aber aktiv hassen. Draußen ist es furchtbar, ich zittere, nicht vor Angst. Nächstes Jahr müssen wir nach Italien. Es wird wohl bis dahin gehen, sparen wir von Herbst an dafür. Hier ist kein Weltgeist, sondern Preußentum und Antikunst, gewaltsam abgetöteter Instinkt, Verherrlichung des rein technischen, materiellen, wissenschaftlichen. Mit den Menschen geht's darin schon stark bergab. Ich sah in einer sonst recht elenden Kindtop-Vorstellung neulich siamesische Tänzerinnen. Ich musste beinahe weinen, so schön waren diese Menschenkörper, diese stilisierten, wunderbaren Arm- und Handbewegungen. Und Bofke lachte breit um mich herum.
Durch die Ermordung des österreichisch-ungarischen Thronfolgers und seiner Frau wird am 28. Juli der Erste Weltkrieg ausgelöst. Die Familie ist gerade in Weimar, als sie das Wort Mobilmachung Anfang August zur überstürzten Heimreise nach Berlin zwingt. Der jüngste Sohn, Theodor Lux, erinnert sich.
Die Zehlendorf-Zeit war für mich zur Hälfte Kriegszeit. Ich war 4 Jahre bei Kriegsausbruch. Mein Vater litt sehr unter Depressionen, vor allem nachdem die Vereinigten Staaten sich den Alliierten anschlossen. Er verbarrikadierte sich in seinem Atelier, die Tür wurde nur auf ein vereinbartes Signal hingeöffnet. Heute noch kann ich den Doppelduft von Terpentin und Zigarrenqualm spüren, der aus der Werkstatt drang.
Mit dem Kriegseintritt Amerikas im April 1917 wird der Amerikaner Lionel Feininger zum feindlichen Ausländer erklärt. Er kann der Internierung entgehen, darf aber die Stadt nicht verlassen und muss sich täglich, später wöchentlich, bei der Polizei melden. Die Familie findet Rückzug im Braunlage im Harz. Anfang September gibt es die erste Einzelausstellung Feiningers in der Berliner Galerie Der Sturm, die großen Einfluss auf seinen Werdegang und seine Karriere haben wird.
Zehlendorf, Königstraße 32.
15. August 1917. Du darfst aber nicht den Mut sinken lassen über das, was du unseren sozialen Niedergang nennst. Es sind Gründe dafür vorhanden, genau das Gegenteil zu erwarten, so wie du nur darunter soziale Stellung meinst. Es hat an meiner bisherigen Zurückhaltung gelegen, dass äußere Merkmale des Erfolges ausblieben, aber in bald 10-jähriger Arbeit habe ich eine felsenfeste Grundlage geschaffen. Sollte die Septemberausstellung auch kein pekuniärer Erfolg werden, was auch bei den furchtbaren Zeiten nicht zu erwarten ist, so ist doch mit einem Schlage unsere gesellschaftliche Stellung eine ganz andere. Denn zum ersten Male wird man kennenlernen, wer wir sind.
Der jüngste Sohn Theodor Lux Feininger erinnert sich in seinem Buch »Zwei Welten« daran, dass ihm sein Vater erzählte, wie er
seine Bilder verpackt und mit Wäscheleine verschnürt in den Vorortzug schleppte und dabei öfter hin und her fuhr, als er zählen konnte.
15. August 1917. Ich weiß, ich lasse dich viel zu viel allein, äußerlich in jeder Weise, aber in mir so tief, dass ich bei meiner verschwiegenen Natur es niemals zum wörtlichen Ausdruck bringen könnte, ist die ständige Gewissheit, dass ich ohne dich nicht zu leben imstande wäre. Ich danke dir einfach alles, was aus mir Klotz und Komplex von Leidenschaften und Drang wurde, dass ich in 10 bis 11 Jahren den Weg hinaus einer ganzen Generation zurücklegen konnte. Denn ich war von früh an überwuchert und betäubt und verwahrlost, ein selten unentwickeltes Menschenkind. Ich kann genau verfolgen den Weg, den ich machte. In den letzten 2 Jahren, inmitten allen Kriegsgräuels, hat endlich das Wesen Grund gefasst und die Tiefe und den Halt gefunden. Das Gift meiner Kindheitsverhältnisse, meine Lebensumstände im elterlichen Haus, hat immer noch in meinem Geiste gesteckt. Ich war nie praktisch, aber egoistisch veranlagt, auf den Grund der Dinge gerne hinstrebend. Eine Blüte hat meine Kunst nicht, dafür wurde ich zu alt. Im Leben selbst habe ich auch keine Blüte gehabt. Es reifte spät eine bittere Frucht. Ich kaufte sie durch Arbeit und Willensaufwand. Geschenkt kam sie nicht. Will ich von einer Blüte sprechen, so bist du diese Blüte in meinem Leben. Mein Anfang stammt aus unserer ersten Zeit, aus dem ersten Tage. Ein verfluchtes Arbeitsvieh bin ich. Und deine Seele und dein Herz hast du mir gegeben, sonst wäre ich weiter nur Arbeitsvieh geblieben und heute noch Mitarbeiter an verschiedenen Witzblättern, ohne jemals den Weg daraus hinauszufinden. Ich bin nicht so wie andere Menschen, ich bin ein gezeichnetes Wesen und stumm in der Äußerung gerade der schönsten Gefühle. Du erkennst das Höhere des Geistigen in mir und vertraust darum bei allem Grauen in mir. Und das muss dir zum Glücke genügen, du armes Kind. Aber ein Herz habe ich doch, meine Kunst. Sie wurde aufgepfropft auf eine vorhergehende, bereits zu ziemlicher Entwicklung gediehenen, gewerblich-artistischen Tätigkeit. Meine Malerei wuchs nicht in mir frei und hatte die Wurzeln nicht in einem jungen Leben, in einer unberührten Anschauung der Jugend, sondern hatte zu kämpfen gegen allerlei bereits Verbildetes, Routiniertes, gegen Vorurteil. Darum ist etwas Qualvolles in meinem ganzen Bestreben. Die Kunst frisst alles in mir auf. Sonntagabend, den 26. August 1917. Heute erhielt ich die Einladung vom Sturm zur Eröffnung der eigenen Ausstellung. Sie sieht sehr nobel aus, auf Bütten. Ich gehe ja nicht etwa hin. Zehlendorf, 1. September, 1:30 nachts, 1917. Ich sehe, du lebst ganz jetzt in dem Gedanken an die Ausstellung, die unsere Weltwende sein wird. Sie lässt sich verheißungsvoll an. Walden hat das Bild Marine gekauft, heute Abend beim Hängen. Der Zettel verkauft steht schon drunter.
Von Mitte Juni bis Ende August 1918 hält sich die Familie erneut in Braunlage auf. Der Erste Weltkrieg ist seit November 1918 vorbei. Das Land ist in Aufruhr. Generalstreiks in Berlin und Erfurt, die vor allem in Berlin blutig niedergeschlagen werden. Am 19. Januar 1919 findet die Wahl zur Nationalversammlung der gerade gegründeten Weimarer Republik statt. Erstmals dürfen auch Frauen wählen und sich wählen lassen. Parlamentarische Demokratie und Rätemodell stehen im Vergleich. Feininger unterzeichnet das Programm des Arbeitsrats für Kunst, der sich 1918 in Berlin gründet und die aktuellen Entwicklungen in der Architektur und Kunst einer breiten Bevölkerung nahebringen will. Hier lernt Lionel Walter Gropius kennen, der ihn zum 1. Mai 1919 ans neu gegründete staatliche Bauhaus nach Weimar beruft. Für die Familie wieder ein Aufbruch ins Ungewisse. Nach Art und Konzeption ist das Bauhaus etwas völlig Neues, da es eine Verbindung von Kunst und Handwerk anstrebt. Der fast 50-jährige Feininger trifft am 19. Mai 1919 in Weimar ein. Er wohnt zunächst im Hotel Elefant und geht auf Wohnungssuche für die Familie, die bald nachkommen soll.
Mein Vater hat in seinen Briefen ziemlich arglos wiedergegeben, was er auf den Straßen und in den Geschäften Weimars hörte. Dass aus den Einwohnern des zärtlich erinnerten romantischen Städtchens nach Kriegsende engherzige Reaktionäre geworden sein könnten, dieser Gedanke wäre meinen Eltern nie gekommen.
Weimar, Elefant, 19. Mai 1919. Mein geliebtes Girlilein. Ach, womit soll ich anfangen? Wie ist's nur möglich, so viel in 12 kurzen Stunden zu erleben wie ich heute? So dass ich den Begriff von Wochen schon in mir fühle. Aber weißt du, das Allerherrlichste, das ist das neue Atelier. Also ein Raum im obersten Geschoss, riesig groß, gerades Fenster und dann im obersten Drittel schräges Fenster mit einem eigentlichen Riesengroßsegel eines Raarschiffes an Vorhangstoff, verstellbar nach jeder Richtung, zentral geheizt natürlich. Und dann die Aussicht bis zum Ettersberg, über die Gärten, Dächer, über die Stadt hinweg. Nicht zu beschreiben. Girlie, hier werde ich arbeiten können. Der gute Gropius, er hat's mir gleich gegeben. Überhaupt war er überall mit mir in der Schule und ich habe auch den Kupferdruckraum gesehen. Ach, herrlich. Weißt du, wir werden hier wie im Malerhimmel sein.
Weimar, Hotel Elefant.
Es ist hier nichts zu haben. Es sind Dutzende, wenn nicht Hunderte von Leuten, die auf Wohnung lauern, seit Monaten. Du müsstest doch jetzt hier sein, ehe die Nationalversammlung wieder zurückkehrt. Diese Gesellschaft hat überhaupt alles in Weimar von Grund auf verdorben. Eier haben sie zu Hunderttausenden aufgekauft und nach Berlin geschickt, sodass jetzt kein Bauer unter 1,20 bis 1,40 das Stück verkauft. Und so mit Fleisch und allem. Mir hat der Ober vom Elefantenhäut sein Leid geklagt. Das Leben scheint mir fürs Erste entsetzlich teuer, jedenfalls wenn man nicht selber Haushalt führt. Ich bin ganz außer mir über meine Ausgaben für das bisschen Fressen. Ich bin vorläufig das Wundertier von Weimar. Verdammtes, verhetztes Leben. Wenn wir erst endlich beisammen und in Ordnung wären. Innigste Grüße, my darling.
Mitte August zieht die Familie nach Weimar, in die Gutenbergstraße 16.
Weimar Kunstschule, den 23. Mai 1919, gegen 6 Uhr. Mein geliebtes Girlie. Heute früh bekam ich von dir 2 Briefe. Es gibt so vieles am Tage zu erledigen. Die Kabale spitzt sich scharf zu gegen Gropius und natürlich gegen mich. Die Regierung ist ganz in Harnisch gebracht und es scheint, als wollten sie die Sache knebeln, indem sie das Budget verweigern. Nun, ganz so weit ist's noch nicht. Aber heute Abend ist eine große Agitationsversammlung in der Kunstkammer und es ist ein Kampf aufs Messer angesagt. Das sind nun unsere Vaterlandsretter, die Alldeutschen. Und die ganze doch rein künstlerische Frage wird ins Parteipolitische gezerrt.
Julia wird erst als Hospitantin und ab März 1920 als Studentin in der Klasse ihres Mannes eingeschrieben, was ihr unter anderem die Möglichkeit gibt, in Lionels Atelier zu arbeiten. Feininger erstellt 1921 eine Mappe mit 5 Holzschnitten, die die erste Veröffentlichung des Bauhauses sein wird. Er komponiert wieder und seine erste Fuge entsteht. Seine Arbeiten gewinnen zunehmend an Anerkennung. Im Oktober 1922 sinkt der Wert der Mark gegenüber dem US-Dollar auf nunmehr 1000stel.
Mittwoch, den 1. August 1923, 7:30 morgens. Gestern traf ich Gropi. Er kam so liebevoll mir entgegen und nahm mich unterm Arm und wollte mir einiges sagen. So ging ich dann mit bis zum Bauhaus. Nichts von Klage, nichts von Ermüdung oder gar Bitterkeit in diesem Menschen. Er arbeitet bis 3 nachts, schläft fast überhaupt nicht, und wenn er einen gut ansieht, strahlen seine Augen wie die keines anderen Menschen. Dabei weiß er nicht, wie er es machen soll, dass alles klappt. Wer sich nicht an diesem Menschen irgendwie aufrichten kann, der kann einem leid tun. Ich habe oft genug ganz positive Vorwürfe gegen das Ganze zu machen. Oft bin ich tief unglücklich darüber, wie die Bahn sich neigt. Aber es ist hier doch eine Kraft am Werk, die die einzige ist, die dazu imstande wäre. Dass vieles einfach umsonst ist und zu Schanden wird, liegt nicht an Gropi. Es liegt an der Zeit und an den Menschen. 18. September 1923. Mein geliebtes Girlie, wenn du dich halb so sehr nach einer Nachricht sehnst wie ich, dann geht's dir nicht sehr gut. Montag habe ich endlich ganz wenig angefangen zu arbeiten, ohne Lust und ganz ohne Talent. Um 7:30 wollte ich schon ins Bett, aber ich fing an, im Stehen vorm Bücherbrett draußen vor meinem Zimmer Kunst und Künstler zu durchstöbern, und es wurde 9 Uhr dabei. Ich habe einen moralischen Katzenjammer natürlich bekommen, vor all den schönen Reproduktionen nach Liebermann, Sleevogt und Korinth, und habe mich mit tief zerknirschtem Geiste ins Bett gelegt. Ich beunruhige mich sehr euretwegen mit dem Gelde. Inzwischen ist der Dollar auf 235 Millionen und das Pfund auf über 1 Milliarde gestiegen. Oh Gott, oh Gott. Vollmilch kostet 3.800.000 der Liter.
Auf Initiative der deutsch-amerikanischen Malerin und Kunstsammlerin Galka Emmy Scheier gründet sich 1924 die Künstlergruppe Die Blauen Vier, die aus Feininger, Kandinsky, Klee und Jawlensky besteht. Im Laufe desselben Jahres mehren sich die Anzeichen für eine Stabilisierung der Weimarer Republik. Vor diesem Hintergrund beruhigt sich die innenpolitische Lage, während Kunst und Kultur eine Blütezeit erleben. Doch es gibt auch andere Entwicklungen. Bei der 3. Thüringer Landtagswahl gibt es einen Rechtsruck in der Landesregierung.
22. August 1924. Was in Weimar vor sich ging bei den Verbrüderungsfeierlichkeiten, ist grotesk. Wenn der Deutsche sich seines Deutschtums bewusst wird, verliert er Bescheidenheit und Maß und wird dann der ganzen Welt unerträglich. Und der Zank um Goethes Völkischkeit? Köstlich.
Am 18. September 1924 kündigt die Landesregierung die Arbeitsverträge der Bauhausmeister zum 31. März 1925. Der Bauhausetat wird auf ein Viertel gekürzt.
Weimar, Gutenbergstraße 16, 20. November 1924.
Soeben las ich den Tageblattbericht über die Bauhausverhandlungen. Es geht partout gegen Gropius, trotz alledem, was man machen kann. Und wir sind noch ganz in den Händen der Regierung und der Deutschnationalen.
Durch die Auseinandersetzungen mit den Völkischen im Rat der Stadt wird ein Umzug des Bauhauses notwendig. Zahlreiche andere Städte melden Interesse an. Auch in Dessau gibt es noch eine Mehrheit von Sozialdemokraten und Linksliberalen in der Regierung, die das Bauhaus für ihre Stadt gewinnen wollen.
Girlie mein, ich habe seit vorgestern keine Nachricht von dir und das ist wirklich keine lange Zeit. Aber gerade bin ich so begierig zu hören, was du über Dessau sagen wirst. Muche erzählte so viel Nettes, Großzügiges vom Oberbürgermeister. Sie wollen uns haben und brauchen uns. Sie importieren mit dem Bauhaus, was ihnen bis jetzt fehlte, die bildenden Künste. Es ist ein voller Kredit dort und keinerlei alteingesessene, muffige Tradition zu bekämpfen wie hier, wo sie die Kultur von anno dazumal eifersüchtig in Erbpacht halten. Der Oberbürgermeister hat hier den Weimarer Bürgermeister besucht und ihm sein Erstaunen darüber ausgedrückt, dass Weimar das Bauhaus fortziehen lässt. Herr von Müller, oder wie er heißt, hat nur ein dummes Gesicht zu ziehen gewusst. Er ist noch niemals im Bauhaus gewesen. Weimar, Freitag, den 20.11.1925. Heute auf der Bauhaustreppe Professor Fleischer getroffen, Verbindlichkeiten ausgetauscht. Er hat der Hoffnung Ausdruck gegeben, dass ich Weimar nicht den Rücken kehren würde. Sie müssten mich hier haben. Ein so feinsinniger Künstler wie Sie gehört unbedingt in unsere Mitte. Es hat ausgeweimart, meine Herren. Wir gehen jetzt Dessau an. Schade, gerade jetzt fängt's an, hübsch zu werden. Muss gleich wieder ins Atelier.
1926 bis 1929. Wir gehen jetzt Dessau an.
Am 21. März 1926 wird das Richtfest des Bauhausgebäudes begangen. Julia fährt mit dem erkrankten ältesten Sohn Andreas zur Kur. Lionel organisiert währenddessen den Umzug nach Dessau, wo die Familie am 30. Juli 1926 das Meisterhaus Nummer 1 in der Burg Kühnauer Allee 3 bezieht. Feininger bekommt auf seinen Wunsch hin einen Vertrag ohne Lehrverpflichtung bei halbem Gehalt. Ihm ist die zeitliche Ungebundenheit für sein Schaffen so wichtig, dass er die immer wieder auftauchenden finanziellen Schwierigkeiten in Kauf nimmt.
Dessau, Burg Kühnauer Allee 3, den 4. August 1926. Es ist zu schön hier. Zu jeder Tageszeit ist ein anderes Erlebnis mit dem Licht, dem Stand der Sonne draußen auf den Terrassen und in den Räumen. Die offenen Türen geben Abwechslung, genügend Wechselspiel des Lichtes. Auf dem langen Balkon des Südzimmers kann man in der Frühsonne spazieren gehen, wie auf dem Promenadendeck eines Ozeandampfers. Das habe ich soeben praktisch ausprobiert, indem ich nach meinem Frühstück unten auf unserer herrlichen Terrasse 10 Minuten auf und ab ging. Dessau, 25.02.1927. Heute habe ich wirklich konzentriert gearbeitet, immer an dem Bilde des einfahrenden Dampfers und eine Kraft und Vision des Technischen erreicht, wie kaum seit den intensiven Kriegsjahren. Die Befreiung von dem nur Statischen ist an sich nach den Werken der letzten 7 Jahre eine Tat für sich. Es ist eine gänzlich andere Bildform, das weiß ich, aber mich macht es glücklich und zuversichtlich, es erreicht zu haben. Gestern doch etwas Neues, was ich am Telefon zu erzählen vergaß. Wir sind eingetragen als amerikanische Bürger.
Am 27. November 1927 wird die das Bauhaus mehrheitlich unterstützende SPD bei den Gemeinderatswahlen in Dessau die deutlich stärkste Fraktion. Vor allem der Ingenieur und Unternehmer Hugo Junkers, Demokrat und Pazifist, setzt sich für das Bauhaus Dessau ein.
Dessau, Burg Kühnauer Allee 3.
27.11.27. Heute war endlich Wahlsonntag. Ich bin gespannt auf das Resultat. Die Bauhaus-Opposition hat ja die tollsten Sachen in ihrem Hass und ihrer Blindheit gegen das eigentliche Interesse der Stadt gemacht. Ich glaube bestimmt aber, dass die Vernunft und die ruhige Überlegung die Oberhand behalten werden und dass alles gut verläuft. Nun, wir werden ja bald sehen, wie es war. Worauf kann sich ein Mensch heute überhaupt verlassen? Der Irrsinn beherrscht alle Völker gleichermaßen. Individuen sind einfach nicht vorhanden. Alle Ermahnungen verhallen vergeblich. Und der nächste Krieg macht dann allem ein Ende.
Im März 1928 legt Gropius sein Amt nieder, weil er sowohl intern als auch von außen zu viele Widerstände auf sich zieht. Ab April ist Hannes Meyer neuer Direktor. Er legt den Schwerpunkt auf Typenentwicklung und Entwürfe für die industrielle Produktion. Die Maler rücken immer weiter ins Abseits.
Sonntag, den 28. Oktober 1928. Dein lieber, schöner Brief, so strahlend von Frohsinn, Liebe und Wärme, hat mir den Trübsinn zerstreut und mich wieder froh gemacht und so dankbar. Nun lacht alles wieder. Ach, Girlie, wenn du wieder da bist, dann geht's mit neuen Arbeiten los. Ich habe schon Bilder hervorgeholt heute und einige in Rahmen gesteckt und werde sie kräftig weiterbringen. In den letzten Wochen konnte ich keine Ruhe finden.
Im April 1928 eröffnet die Ausstellung Neuere deutsche Kunst aus Berliner Privatbesitz in der modernen Abteilung der Nationalgalerie Kronprinzenpalais mit 13 Gemälden Feiningers. 1929 bekommt Lionel auf Vermittlung des Freundes und Museumsdirektors Alois Schardt den Auftrag der Stadt Halle, im Atelier im Turm des Museums ein Gemälde mit Stadtmotiv zu malen.
3. Mai 1929. Mein liebstes Girlie, heute, nach einer guten langen Nachtruhe, fühle ich mich recht gut. Die Sonne scheint sehr viel und ich habe einige Studien gemacht und habe ganz allein die Straßen der Stadt erkundet. Es macht mir sehr viel Spaß. Die Stadt ist 1000-mal interessanter als Dessau. Ich denke, ich werde nicht nur ein, sondern vielleicht sogar mehrere Bilder von der Stadt malen. Ich kann nichts Positives sagen, bevor ich nicht begonnen habe, Motive zu komponieren. Es ist schön in meinem Turm. Mein Turm, der mir immer vorschwebte.
Halle, Moritzburg, Torturm.
18. Mai 1929. Heute nur ein Pfingstgrüßchen. Es gießt aus allen Himmeln. Dabei hundekalt. Da ich meine Motive bei jeder Witterung gerne studiere, habe ich gestern und heute einige Aufnahmen bei strömendem Regen mit allerhand Spiegelungen in Dächern und Pflaster versucht. Aber ich selbst spiegelte auch auf Hut und Schultern und troff Regenwasser aus allen Falten und Tälern. Doch die Begeisterung lässt einem keine Hemmungen aufkommen.
Im Jahr 1929 gibt es auch erste Bildverkäufe durch Emmy Shire in den USA, wo Feininger mit 7 Werken im Museum of Modern Art in New York vertreten ist und dadurch erstmals als amerikanischer Maler betrachtet wird.
Torturm, 31. Mai 1929. An der kleinen Marine habe ich wie wütend herumgemalt und jetzt endlich hört es auf, aus dreckigen Farben zu bestehen und die Farbe wird klingend. Manchmal ist es eine Sisyphus-Arbeit, mit den heutigen Ölfarben reine Flächen herauszukriegen. Alles schlägt dumpf und dreckig ein, ohne die Spur von Schönheit. Es muss doch an den Farben irgendwie liegen, die nicht die Qualität von früher haben. Oder sollte ich seit Jahren so viel weniger gut malen, dass ich mich so quälen muss? Von Gropi hatte ich heute einen so lieben Dankesbrief für das Geburtstagsgedenken neulich. Ich liebe diesen Menschen unbedingt. Mag kommen, was will, immer wieder wird man warm bei ihm und er hält ganz fest zu uns. Es wäre schlimm um die 10 Jahre sonst, die wir uns kennen, und um die schöne erste Zeit in Weimar. Wenn ich an Klee und Kandinsky denke, wird mir doch manchmal der Gedanke schwer, äußerlich wenigstens den Bruch mit Dessau herbeizuführen. Sonntag bei Regenwetter, den 2. Juni 1929. Mein Geliebtes, Ich denke so viel an dich und mit solcher Liebe und bin so sehr besorgt um dich. So oft du zum Besuch dagewesen bist und ich dann wieder den Raum betrete, überkommt es mich seltsam zu sehen, wie noch die Spuren deines Aufenthaltes sich an der Stellung von Stühlen und an aus der Hand gelegten Gegenständen zeigen. Es bleibt etwas Lebendes zurück, was sich auf sogenannte tote Gegenstände überträgt, für den, der zu blicken und zu fühlen weiß.
1930 bis 1935. Es ist schlimm in Deutschland, wenn erst politische Leidenschaften überhand nehmen.
In Thüringen erreicht die NSDAP 1930 eine Regierungsbeteiligung und installiert Wilhelm Frick als Innenminister. Dieser lässt sich in kunstpolitischen Fragen von Paul Schulze-Naumburg beraten, der 1928 das Buch »Kunst und Rasse« veröffentlichte, in dem er die Werke der modernen Kunst mit Fotos geistig oder körperlich Behinderter oder Kranker verglich. Unter diesem Einfluss lässt Frick Anfang November die modernen Kunstwerke als artfremd aus den Ausstellungsräumen des Weimarer Museums entfernen. Darunter sind viele Leihgaben von Kandinsky, Klee und Feininger, die zurückgegeben oder, wie bei mehreren Gemälden Feiningers, vom Angermuseum im nahen, aber preußischen Erfurt übernommen werden. Ende März fährt Julia zu Lionel nach Halle. Der arbeitet von März bis Mitte Mai an der Fertigstellung der letzten Halle-Bilder. Der Oberbürgermeister Richard Robert Rewe und Alois Schardt beschließen, die ganze Serie, 11 Gemälde und 29 Zeichnungen, für das Museum zu erwerben.
Sonntag, den 10. Mai 1931. Heute lebe ich noch ganz im Zauberbann des Gestern. Und dabei ist's so ein grauer Tag, Nordwind. Und draußen geht schon stundenlang ein Demonstrationszug von politisch fanatisierten jungen Menschen herum, mit Gepfeife der Piccolo-Flöten und stumpfsinnigem Gebummere einer Pauke, zum Rasendwerden. Stimmung.
Bei den Kommunalwahlen am 25. Oktober 31 erlangt die NSDAP im Dessauer Stadtparlament 15 der 36 Sitze und wird damit die stärkste Fraktion, die unter anderem in ihrem Wahlprogramm fordern: sofortige Streichung sämtlicher Ausgaben für das Bauhaus. Ausländische Lehrkräfte sind fristlos zu kündigen. Julia schreibt von unerfreulichen Dingen und Ängsten, mit denen sie Lionel verschonen will.
Ostsee, Deep.
Mittwoch, den 21. September 1932. Ich bekam einen Begriff aus deinem gestrigen Brief, wie bedrückend diese Tage in Dessau und in der Wohnung für dich sind. Wenn's nur so weitergeht, wie wir hoffen, dass für die Jungs gesorgt ist, dann kann uns nicht viel passieren, wenn wir wirklich aus Dessau raus müssen. Mir tut natürlich unser Häuschen schrecklich leid. Aber wir wären unglücklich, von allen fortgefahrenen Freunden verlassen, ganz allein in Dessau weiterzuleben.
Die Feiningers überlegen, nach Halle zu ziehen, was unter anderem wegen zu hoher Mieten fallen gelassen wird. Anlässlich von Feiningers 60. Geburtstag gibt es 1931 und 32 Ausstellungen in Dresden, Dessau, Essen und Berlin. Hitler setzt seine Ernennung zum Reichskanzler am 30. Januar 1933 durch. In den folgenden Wochen werden durch Notverordnungen und nationalsozialistischen Terror die demokratischen Rechte drastisch eingeschränkt. Das Dessauer NSDAP-Organ Mitteldeutsche bringt einen Artikel, in dem Klee und Feininger als Edelkommunisten verunglimpft werden. Daraufhin werden am 17. März die Häuser der beiden Künstler in Dessau von Polizei und SA durchsucht.
Mein liebstes Girlie, Max Reinhardt ist aus seinem Theater gedrängt und seine Stücke sind verboten worden. Seit 35 Jahren der weltweit größte und allseits bewunderte Theaterleiter und Genius. Aber in Frankreich, den USA und in England und Russland ist die Empörung über die Verfolgung so groß, dass diese Länder bereits mit einem Weltboykott drohen. Und wohin würde das Adolf führen, der hilflos ist, wenn er nicht unbegrenzt Geld hat? Alle sind sich einig, dass er die Kontrolle über die Kräfte verliert, die er loslässt.
Bei der Reichstagswahl am 22. November 1933 erzielt die NSDAP mit ihrer Einheitsliste 92,2% der Stimmen. Die Feiningers verlassen Dessau und ziehen in eine kleine Wohnung nach Berlin-Siemensstadt, Lehntersteig 21-1.
17.10.34. Well, now, mein ganz Geliebtes. Der Flügel verkauft. Fürs Erste wird es schwer, richtig die Bedeutung zu ermessen, die dieser Abschied vom geliebten, alten Prachtinstrument für uns besitzt. Schmerz auf jeden Fall. Aber was hätten wir sonst machen sollen?
1935 beginnt die Reichskulturkammer verstärkt, Abstammungsnachweise über mehrere Generationen auch für die Ehepartner einzufordern.
Berlin, den 11. April 1935. Hier, mein geliebtes Girlie, schnell ein Brief, denn auf offener Karte kann ich nicht schreiben wegen des Beiliegenden. Kulturkammer, Feininger möge sich genau ausweisen über deine arische Abstammung. Hat sich was mit schöpferischem Künstlertum hierzulande? Am liebsten ging ich hin und schleuderte ihnen ihren Wisch vor die Füße.
Julia fährt Ende März zum Zweitgeborenen nach Heidelberg, um seine Doktorarbeit für ihn zu tippen. Von April bis September ist Lionel ohne Julia an der Ostsee. Er registriert erschüttert den von den Urlaubern offen geäußerten Antisemitismus und die judenfeindlichen Banner, die Besucher am Bahnhof oder auf einer Brücke entgegenblicken. Das ist ein wesentlicher Grund dafür, dass Julia ihm in diesem Jahr nicht nach Deeb folgt. Es wird Lionels letzter Sommer dort.
3. September 1935, Dienstag, 8:45 früh. Mein geliebtes Girlie, deinen Brief vom Sonntagabend erhielt ich bereits um 2:30 nachmittags. Ich hatte, ehe ich auf ihn antworten konnte, erst eine mündliche Abrechnung hier zu erledigen. Es war vorgestern Abend von einigen Menschen behauptet worden, ich sei Jude. Nach allem ist niemals die Rede von dir gewesen, denn es wurde gewusst all die Jahre, dass wir zwar eine Mischehe seien, aber Amerikaner. Als einer von denen vorüberging, sprang ich hier vom Schreiben auf, ging an den Zaun und rief ihn an. Dem habe ich's ebenfalls mit Ruhe und Bestimmtheit gesagt. Er hat sich entschuldigt, aber dann ein unüberbietbares Gewäsch angefangen über sein überzeugtes Nationalsozialistentum, so dass ich ihn fragte, ob das Nationalsozialistentum denn jeden Anstand und jede Menschlichkeit ausschließe. Das nicht, sagte er, aber er handle nach dem Führerprinzip, also rücksichtslos. Ich verließ ihn grußlos, wofür mir ein Heil Hitler nachtönte. Habe ich nicht recht, wenn ich fühle, wie die heutigen Menschen traumwandelnd in einer mechanisierten, entmenschten Zwangsvorstellung agieren? Du kannst ihnen ihre Schande ins Gesicht sagen, sie erröten nicht einmal. Früher wäre es nie möglich gewesen, in solcher Weise mit Menschen umzugehen. September 24. 1935. Ein Sonnewurf von Tag. Hoher Wind, zerfranste Wolkenballen jagen. Sonne arm mit einer feinen Windeverschleierung. Und morgen ist der 25. Da denke ich zurück an den dunstigen, goldenen Londoner Septembertag, der unsere standesamtliche Trauung beschien, vor 27 Jahren. Und für den Fall, dass du nicht daran denken solltest, weil du nun an etwas Neues und Wunderbares dort in Stockholm denkst, schreibe ich diese Worte der Erinnerung an ein Ereignis, was schon ein Menschenalter zurückliegt und was uns nicht weniger erfüllte, als es geschah.
Die Situation wird immer unerträglicher. Obwohl Lionel und Julia offiziell amerikanische Staatsbürger sind, ist Julia durch ihre jüdische Abstammung zunehmend in Gefahr. 1936 reist das Paar nach Kalifornien, wo Lionel einen Sommerkurs am Mills College hält. Als sie Ende des Jahres nach Berlin zurückkehren, fassen sie den Entschluss, Deutschland zu verlassen. Feiningers Werke gelten im Nationalsozialismus offiziell als entartete Kunst. Seine Bilder muss er zurücklassen. Am 11. Juni 1937 besteigen sie ein Schiff nach Amerika. In einem Brief an den Freund Alois Schard wird Lionel später berichten, wie sie mit nur $2 in der Tasche in New York eintreffen und ein neues Leben beginnen müssen.
Sweetheart, es ist alle Tage Sturm. Lionel Feininger, Briefe an Julia. Feature von Ines Burdo und Frank Diersch. Es sprachen Ines Burdo, Matthias Buntschuh, Tilmar Kuhn und Axel Thielmann. Ton Holger König, Schnitt Christian Grund, Regieassistenz Dagmar Palowski, Redaktion und Regie Ulf Köhler. Produktion Mitteldeutscher Rundfunk 2021.
In der ARD-Audiothek finden Sie noch viele weitere Features, zum Beispiel aus den Rubriken Zeitgeschichte, Politik oder Kunst. Stöbern Sie doch einfach mal durch.